Witamy w Gasse der Raben. Zanim zaczniemy, powiedz nam, o której godzinie nas słuchasz i co lubisz robić podczas słuchania tych opowieści? Dziękujemy, że towarzyszysz nam w tej podróży pełnej tajemnic. Czekamy na Twoje komentarze. Bez zbędnych słów, zaczynajmy.
Ich möchte euch von etwas erzählen, das ich nie ganz begreifen konnte. Es ist eine Erinnerung, die mich seit Jahren verfolgt. Auch jetzt, während ich diese Zeilen schreibe, spüre ich, wie sich die Härchen auf meinen Armen aufstellen und der kalte Atemzug der Vergangenheit mich einholt. Es geschah vor etwa 10 Jahren, in einem kleinen, fast vergessenen Dorf namens Eschenberg, irgendwo in der Nähe von Kassel. Ich war damals 26, frisch verheiratet und voller Tatendrang. Meine Frau Clara und ich suchten nach einem kleinen Häuschen, in dem wir unser gemeinsames Leben beginnen konnten. Wir wollten nicht in der Stadt bleiben. Das Lärmende und Enge war uns zuwider. Stattdessen träumten wir von etwas Abgeschiedenem, etwas mit Geschichte. Vielleicht ein alter Gasthof oder ein kleines Bauernhaus. Unsere Suche führte uns schließlich nach Eschenberg. Ein Makler hatte uns von einem ehemaligen Gasthaus erzählt, zur Goldenen Krone. Ein Gebäude, das seit Jahrzehnten leer stand. Es sei ein wenig heruntergekommen, sagte er, aber es hätte Charme. Also machten wir uns an einem kalten Herbsttag auf den Weg. Das Dorf selbst war so ruhig, dass es fast unheimlich wirkte. Die Straßen waren leer und nur wenige Fenster der alten Fachwerkhäuser waren erleuchtet. Es war, als hätte die Zeit Eschenberg vergessen. Die Bäume entlang der Straße warfen ihre kahlen Äste wie dürre Finger gegen den grauen Himmel. Als wir vor der Goldenen Krone standen, war ich sofort fasziniert. Das Gebäude war groß, mindestens 300 Jahre alt, mit einer verwitterten Holzfassade und Fensterläden, die im Wind klapperten. Die Schrift des alten Wirtshausschildes war kaum noch zu lesen, und doch hatte es etwas Anziehendes, fast Magisches. Der Makler führte uns hinein. Der Eingangsbereich war staubig, aber das knarrende Holz und die steinerne Treppe erzählten von längst vergangenen Zeiten. Wir gingen durch den Gastraum mit seinen schweren Eichentischen und kamen schließlich zu den Zimmern im oberen Stockwerk. Hier wurden früher Reisende beherbergt, erklärte der Makler, während er die Türen öffnete. Es gibt insgesamt 11 Zimmer. Eines davon. Nun ja, es ist verschlossen. Ich sah ihn verwundert an. Verschlossen? Ja, es gibt keinen Schlüssel mehr dafür. Die vorherigen Besitzer haben das Zimmer nie benutzt. Manche sagen, es sei seit der Nachkriegszeit versiegelt. Das weckte meine Neugier. Warum? Der Makler zuckte mit den Schultern. Niemand weiß es genau. Es gibt Gerüchte, aber nichts Handfestes. Soll ich weitermachen? Wir entschieden uns, das Haus zu kaufen. Der Preis war unschlagbar. Und die Geschichte des verschlossenen Zimmers machte es für mich nur noch interessanter. Clara war anfangs etwas skeptisch, doch bald übernahm die Euphorie über unser neues Zuhause die Oberhand. Wir zogen im Dezember ein. Es war ein kalter, schneereicher Monat und das Haus fühlte sich noch leer und fremd an. Doch mit jedem Möbelstück, das wir einbrachten, mit jedem Feuer, das im Kamin brannte, wurde es wärmer, heimischer. Nur das verschlossene Zimmer blieb ein Rätsel. Ich konnte nicht aufhören, daran zu denken. Es lag am Ende des Flurs, und immer wenn ich vorbeiging, schien es mich wie ein stummer Wächter zu beobachten. Ich versuchte, die Tür zu öffnen, aber sie war fest verriegelt. Es gab auch kein Schlüsselloch. Irgendetwas an dieser Tür fühlte sich falsch an. Sie war anders als die anderen. Die Farbe war dunkler, fast schwarz. Und die Maserung des Holzes erinnerte an verkohltes Holz. Eines Nachts, etwa 2 Wochen nach unserem Einzug, wachte ich von einem Geräusch auf. Es klang, als würde jemand in der oberen Etage gehen. Die Dielen knarrten leise, als ob sich jemand vorsichtig bewegte. Clara schlief tief und fest neben mir. Ich stand leise auf und lauschte. Da war es wieder. Das Knarren, langsam und gleichmäßig, wie Schritte. Ich nahm eine Taschenlampe und ging hinauf. Der Flur war dunkel, und die alten Dielen ächzten unter meinen Füßen. Das Geräusch führte mich zum Ende des Flurs, zu der verschlossenen Tür. Ich hielt den Atem an. Es fühlte sich an, als würde das Haus selbst den Atem anhalten. Plötzlich ein dumpfes Klopfen von der anderen Seite der Tür. Ich fror ein. Es war kein zufälliges Geräusch. Es klang wie ein leises Pochen, fast fragend. Drei langsame Schläge, dann Stille. Ich trat näher. »Hallo?« fragte ich leise, meine Stimme zitterte. Keine Antwort. Ich hätte zurück ins Bett gehen sollen. Ich hätte die Tür ignorieren sollen. Doch etwas zog mich an. Ich legte meine Hand auf das dunkle Holz. Es war warm, zu warm für einen kalten Winterabend. Und dann, plötzlich, fühlte ich es. Einen leichten Druck von der anderen Seite, als ob jemand seine Hand genau an die Stelle gelegt hätte, wo meine war. Panik ergriff mich und ich zog meine Hand zurück. Mein Herz raste. Ich taumelte zurück ins Schlafzimmer, schloss die Tür hinter mir und verriegelte sie. Clara wachte auf. »Was ist los?« fragte sie verschlafen. »Nichts«, log ich. »Nur ein seltsames Geräusch.« Am nächsten Tag versuchte ich, das Ganze zu vergessen. Doch das Gefühl ließ mich nicht los. Es war, als hätte etwas in diesem Haus mich bemerkt. In den folgenden Tagen häuften sich die seltsamen Ereignisse. Türen, die von selbst zufielen. Schritte, die ich hörte, wenn niemand da war. Einmal glaubte ich sogar, jemanden aus dem Augenwinkel im Flur stehen zu sehen. Eine Gestalt in dunkler Kleidung. Ich sprach mit einem der älteren Dorfbewohner über das Haus. Er sah mich ernst an. »Das Zimmer?« fragte er leise, als ich es erwähnte. »Ja, davon habe ich gehört. Die Leute sagen, dort sei jemand eingesperrt worden.« »Wer?« Er zögerte. »Nach dem Krieg, so sagt man. Ein Mann, der Dinge getan hat, die niemand verzeihen konnte. Er lebte im Gasthaus, bis die Dorfbewohner ihn holten. Er verschwand und das Zimmer wurde verschlossen.« Ich schluckte. »Und was ist mit ihm passiert?« Der alte Mann sah mich eindringlich an. »Manche sagen, er ist nie wirklich gegangen.« In der Nacht darauf wurde ich erneut von Geräuschen geweckt. Dieses Mal war es kein Pochen. Es war ein Flüstern. Ein raues, kratzendes Flüstern, das meinen Namen zu sagen schien. Ich nahm all meinen Mut zusammen und ging erneut in den Flur. Die Tür war offen. Das verschlossene Zimmer war offen. Ich trat näher und leuchtete mit der Taschenlampe hinein. Der Raum war leer, bis auf einen alten, verrosteten Schlüssel, der auf dem Boden lag. Als ich ihn aufhob, hörte ich hinter mir das Knarren der Dielen. Ich drehte mich um, doch der Flur war leer. Von diesem Tag an war nichts mehr wie zuvor. Irgendetwas war mit uns in diesem Haus. Etwas, das nie wirklich gegangen war. Und ich glaube, es hat nie aufgehört, mich zu beobachten. Bis heute frage ich mich, was passiert wäre, wenn ich damals nicht in dieses Zimmer gegangen wäre. Aber eines weiß ich sicher. Das Flüstern hat nie aufgehört. Ich versuchte, den Schlüssel loszuwerden. Ich schwöre es. Am nächsten Morgen fuhr ich mit dem Fahrrad zur alten Steinbrücke über den Bach, der das Dorf durchzog. Dort warf ich den Schlüssel mit aller Kraft ins Wasser, sah zu, wie er sank und schließlich verschwand. Ich spürte eine seltsame Erleichterung, als wäre ein Gewicht von meinen Schultern gefallen. Doch das Gefühl hielt nicht lange an. Als ich an diesem Abend nach Hause kam, fand ich den Schlüssel auf dem Küchentisch. Clara hatte ihn nicht gesehen. »Welcher Schlüssel?« fragte sie verwirrt, als ich sie darauf ansprach. »Wir haben doch nur die für die Haustür und den Schuppen.« Ich sagte nichts mehr. Aber mir war klar, das Haus ließ mich nicht gehen. Und es wollte, dass ich diesen Schlüssel behalte. Die nächsten Tage wurden immer seltsamer. Clara schien nichts zu bemerken, doch ich fühlte, wie das Haus sich veränderte. Die Luft im oberen Stockwerk war kälter, schwerer. Manchmal hörte ich das leise Klopfen wieder. Immer drei Schläge, immer von der anderen Seite der Tür, die inzwischen wieder verschlossen war. Aber der Schlüssel passte. Ich wusste es. und das Haus wusste es auch. Dann kam die Nacht, die alles veränderte. Es war kurz nach Mitternacht, als ich von einem Geräusch erwachte. Diesmal war es kein Flüstern, kein Klopfen. Es war ein tiefes, langsames Kratzen, wie Fingernägel, die über Holz gezogen werden. Das Geräusch kam aus dem Flur. Ich stand auf, mein Herz raste. Clara schlief tief und fest. Ich nahm die Taschenlampe und öffnete leise die Schlafzimmertür. Im Flur war es dunkel. Doch in der Ferne, direkt vor der verschlossenen Tür am Ende des Flurs, sah ich etwas. Eine Gestalt. Sie stand mit dem Rücken zu mir, völlig regungslos. Sie war hochgewachsen und trug eine dunkle, abgenutzte Jacke, deren Ränder zerfetzt waren. Ihr Haar war grau, strähnig und hing ihr in das Gesicht, das ich nicht sehen konnte. Ich wollte schreien, doch meine Kehle war wie zugeschnürt. Langsam hob die Gestalt eine Hand und legte sie auf die Tür. Das Kratzen verstummte und in der Stille des Hauses hörte ich nur meinen eigenen schnellen Atem. Dann drehte die Gestalt den Kopf und sah mich an. Sein Gesicht war eingefallen, die Haut bleich wie Pergament und die Augen, oh Gott, die Augen, waren schwarz, tiefe, leere Höhlen, die mich anzustarren schienen, obwohl sie nichts enthielten. »Warum bist du hier?« flüsterte er mit einer Stimme, die sich wie rostiger Stahl anhörte. Ich stolperte rückwärts, ließ die Taschenlampe fallen und rannte zurück ins Schlafzimmer. Ich knallte die Tür zu und schob den schweren Kleiderschrank davor. Clara schreckte hoch.
»Was ist los?«
rief sie panisch. Ich rang nach Luft.
Da ist jemand im Haus, im Flur!«
Clara sprang auf und griff nach ihrem Handy. Doch als sie die Polizei anrufen wollte, fiel der Empfang aus. Das Signal war weg. Sie versuchte es mehrmals, doch die Verbindung blieb tot. Dann hörten wir es beide. Das Klopfen. Drei langsame, schwere Schläge. Es kam von unserer Schlafzimmertür. Ich weiß nicht, wie lange wir da saßen, starr vor Angst. Das Klopfen wiederholte sich in unregelmäßigen Abständen. Und dann verstummte es. Der Morgen dämmerte und wir wagten uns endlich hinaus. Der Flur war leer, keine Spur von der Gestalt. Doch auf dem Boden vor dem verschlossenen Zimmer lag etwas. Ein Bündel alter Dokumente. Vergilbte Papiere, zusammengehalten von einem zerfransten Band. Ich hob es vorsichtig auf und nahm es mit nach unten, wo Clara und ich die Seiten durchblätterten. Es waren alte Aufzeichnungen, vermutlich aus der Zeit nach dem Krieg. Berichte über das Dorf, über das Gasthaus und einen Mann namens Johann Keller. Keller war in den 40ern Gastwirt der Goldenen Krone gewesen. Doch es gab dunkle Gerüchte über ihn. Die Dorfbewohner hatten ihn verdächtigt, während des Krieges geflüchtete Häftlinge an die Behörden verraten zu haben. Menschen, die sich in den Wäldern rund um Eschenberg versteckt hatten. Die letzte Seite des Bündels ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Es war ein handschriftlicher Brief. Die Schrift war fahrig und ungleichmäßig, als wäre sie in großer Hast verfasst worden. Sie kommen. Ich höre sie in der Nacht. Sie wissen, was ich getan habe. Sie werden mich holen. Es gibt keinen Ausweg mehr. Ich werde mich im letzten Zimmer einschließen. Vielleicht kann ich ihnen so entkommen. Johann Keller, Dezember 1945. Ich legte das Papier mit zitternden Händen beiseite. Clara sah mich an, blass vor Angst. »Er hat sich dort eingeschlossen?« flüsterte sie. Ich nickte. »Und was ist mit ihm passiert?« Ich wusste keine Antwort. Doch tief in meinem Inneren wusste ich, dass Keller nie das Gasthaus verlassen hatte. Das Haus hatte ihn behalten. Und jetzt wollte es mich behalten. Wir beschlossen, das Haus zu verkaufen. Doch niemand wollte es haben. Jeder, den wir kontaktierten, hatte entweder von den Gerüchten gehört oder verlor schnell das Interesse, wenn er von dem verschlossenen Zimmer erfuhr. Das Dorf Eschenberg wollte uns nicht helfen. Es war, als hätte der Ort selbst das Haus verstoßen. Eines Nachts, einige Wochen später, wachte ich wieder auf. Doch diesmal war es anders. Keine Geräusche, kein Klopfen, Nur eine unnatürliche, erdrückende Stille. Ich setzte mich im Bett auf und spürte sofort, dass ich nicht allein war. Am Fußende des Bettes stand er wieder. Johann Keller. Er sah mich mit diesen leeren, schwarzen Augenhöhlen an. »Es gibt keinen Ausweg«, flüsterte er. »Das letzte Zimmer bleibt nie leer.« Dann drehte er sich um und ging langsam hinaus, den Flur hinunter, bis er vor der verschlossenen Tür verschwand. Am nächsten Morgen war die Tür wieder offen. Ich habe den Schlüssel noch immer. Ich kann ihn nicht loswerden. Manchmal höre ich das Klopfen. Manchmal sehe ich ihn am Fenster stehen, wenn die Nacht hereinbricht. Doch eines weiß ich sicher. Das letzte Zimmer wartet. Und irgendwann wird es mich holen.
Wenn du das hier hörst, dann bin ich weg. Die Stimme meines Bruders Lukas hallte durch den Telefonhörer. Sie klang gebrochen, verzweifelt. Ich hielt das Telefon fester, spürte die Kälte des Plastiks in meiner Hand. Geh nicht nach Altdorf, Jan. Was auch immer du tust, bleib weg von diesem verfluchten Ort. Dann war die Leitung tot. Das war vor 3 Tagen. Seitdem gab es kein Lebenszeichen mehr von Lukas. Niemand wusste, wo er war. Die Polizei hatte die Suche nach ihm bereits aufgenommen, aber ich wusste, dass ich die Wahrheit selbst finden musste. Denn Lukas war nicht der Typ, der einfach verschwand. Nicht ohne Grund. Altdorf war ein kleines Dorf tief im Schwarzwald, nahe der französischen Grenze. Es tauchte kaum auf Landkarten auf und war so abgelegen, dass man über 1 Stunde auf kurvigen Waldwegen fahren musste, um es zu erreichen. Lukas hatte vor 1 Monaten begonnen, in den Archiven des Freiburger Universitätsmuseums zu arbeiten. Er hatte mich oft von den alten Legenden erzählt, die er in verstaubten Pergamenten gefunden hatte. Geschichten von Hexen, verborgenen Kulten und vergessenen Dörfern, die vom Rest der Welt abgeschottet waren. Ich hielt das alles für romantisierten Unsinn. Doch Lukas hatte irgendwann den Namen Altdorf erwähnt. Er sagte, dass etwas mit diesem Ort nicht stimmte. Die Einwohner seien fast vollständig verschwunden und die wenigen, die geblieben seien, hätten eine seltsame Art, über die Vergangenheit des Dorfes zu sprechen. »Sie erzählen dir nie alles«, hatte Lukas gesagt. »Sie halten etwas zurück.« Jetzt war ich auf dem Weg dorthin, gegen seinen ausdrücklichen Wunsch. Als ich nach stundenlanger Fahrt endlich in Altdorf ankam, war es bereits dunkel. Der Nebel kroch durch die engen Gassen und die Schatten der alten Fachwerkhäuser tanzten im Scheinwerferlicht meines Autos. Das Dorf wirkte wie aus einer anderen Zeit gefallen. Die Gebäude waren alt, viele von ihnen verfallen. Es gab keine modernen Straßenlaternen, nur vereinzelte Öllampen, die ein schwaches, flackerndes Licht verbreiteten. Ich parkte mein Auto vor einem kleinen Gasthaus mit einem verwitterten Schild. Zum Schwarzen Hirsch. Drinnen war es still. Hinter der Theke stand eine ältere Frau, die mich mit einer Mischung aus Neugier und Misstrauen musterte.
»Sind Sie Herr Wenzler?«, fragte sie schließlich.
Ich nickte überrascht.
»Ja, woher wissen Sie das?«
Ihr Bruder war hier. Er hat nach Ihnen gefragt. Mein Herz setzte einen Schlag aus.
Lukas war hier? Wann?
Vor 3 Tagen. Aber er ist verschwunden. Die Frau beugte sich über die Theke und flüsterte:
Sie sollten lieber gehen, Herr Wenzler. Es ist besser, wenn Sie diesen Ort sofort verlassen.
Ich werde nicht gehen, bis ich weiß, was mit Lukas passiert ist. Die Frau seufzte.
Dann sollten Sie mit dem Bürgermeister sprechen.
Der Bürgermeister von Altdorf, Heinrich Berger, wohnte in 1 der wenigen gut erhaltenen Häuser am Dorfrand. Ich klopfte an die schwere Holztür und nach 1 Minuten öffnete ein großer, breitschultriger Mann mit grauem Bart.
»Ah, Herr Wenzler, ich habe Sie erwartet.«
Seine Stimme war ruhig, aber bestimmt.
»Kommen Sie rein.«
Das Haus war gemütlich eingerichtet mit schweren Holzmöbeln und einem großen Kamin. Heinrich bot mir einen Platz an und schenkte uns beiden einen starken Kräuterschnaps ein. Ihr Bruder war ein neugieriger Mann, begann er. Zu neugierig. Was meinen Sie damit? Fragte ich. Heinrich nahm einen Schluck und lehnte sich zurück. Altdorf hat eine dunkle Geschichte. Eine Geschichte, die die meisten von uns lieber vergessen würden. Und was genau hat mein Bruder herausgefunden? Drängte ich. Der Bürgermeister zögerte. Vor über 200 Jahren gab es in diesem Dorf eine Reihe unerklärlicher Ereignisse. Menschen verschwanden spurlos. Andere hörten Stimmen. Welche Stimmen? Meine Hände zitterten leicht. Stimmen aus dem Wald. Heinrichs Blick wurde düster. Es hieß, dass die Seelen der Verschwundenen in den Bäumen lebten, gefangen zwischen Leben und Tod. Ich schluckte schwer. Und mein Bruder? Hat er etwas von diesen Stimmen gehört? Der Bürgermeister nickte langsam. Ja, und er ging hinaus, um sie zu finden. Noch in derselben Nacht machte ich mich auf den Weg in den Wald. Der Mond hing blass am Himmel und der Nebel schien wie eine lebendige, atmende Masse zwischen den Bäumen zu schweben. Ich hatte eine Taschenlampe dabei, doch das Licht reichte kaum aus, um die Dunkelheit zu durchdringen. Es war totenstill. Kein Tierlaut, kein Wind, nichts. Nur meine eigenen Schritte auf dem Laub. Dann hörte ich es. Ein leises Flüstern. Zuerst dachte ich, es sei der Wind. Doch es klang wie Worte. Undeutlich. Fremd. Ich blieb stehen. Lauschte angestrengt. Jan! Mein Herz schlug schneller. Das war nicht möglich. Ich drehte mich um, leuchtete mit der Taschenlampe in die Finsternis. Da war niemand. Doch das Flüstern kam näher. Es war überall.
Jan, hilf mir!
Es war Lukas' Stimme.
Lukas! Rief ich. Wo bist du?
Das Flüstern verstummte. Stattdessen hörte ich Schritte. Schwere, langsame Schritte, die sich aus der Tiefe des Waldes näherten. Dann sah ich ihn. Ein Mann trat aus dem Nebel. Er trug alte, zerschlissene Kleidung und sein Gesicht war von Schatten verdeckt. Doch als er näher kam, erkannte ich ihn. Es war Lukas. Aber etwas stimmte nicht. Seine Augen waren leer. Sein Mund bewegte sich, doch die Worte, die er sprach, kamen nicht aus seinem eigenen Willen. Sie kommen für dich, sagte er mit einer Stimme, die nicht seine eigene war. Ich wich zurück, doch Lukas kam näher. Du hättest nicht kommen dürfen, flüsterte er. Jetzt bist du einer von uns. Was ist hier los? Schrie ich verzweifelt.
Was bist du?
Lukas' Gesicht verzerrte sich zu einem unnatürlichen Lächeln. Wir alle hören die Stimmen. Und irgendwann werden auch sie dich rufen. Plötzlich begann der Wald zu flüstern. Dutzende, vielleicht hunderte Stimmen. Sie flüsterten meinen Namen und ich spürte, wie die Luft um mich herum schwerer wurde. Es war, als würde der Wald selbst mich verschlingen wollen. Ich rannte. Ich rannte zurück ins Dorf, ohne mich umzusehen. Doch das Flüstern folgte mir, bis ich endlich das Gasthaus erreichte und mich in mein Zimmer einschloss. Ich habe Altdorf am nächsten Morgen verlassen. Doch das Flüstern hat nie aufgehört. Selbst jetzt, während ich diese Zeilen schreibe, höre ich sie. Sie kommen aus den Wänden, aus den Fenstern, aus den Schatten. Jan, komm zurück. Ich weiß, dass es keine Flucht gibt. Eines Tages werde ich zurückkehren müssen. Denn die Stimmen lassen niemanden gehen. Nicht für immer. Die Wochen nach meiner Flucht aus Altdorf waren eine Qual. Ich kehrte zurück nach Freiburg, doch nichts war mehr wie zuvor. Am Anfang dachte ich noch, die Stimmen würden mit der Zeit verschwinden, dass es eine Folge von Stress oder Einbildung war. Doch sie wurden nur lauter. Immer nachts, wenn ich allein in meiner Wohnung war, begannen sie zu flüstern.
Komm zurück, Jan.
Sie kamen aus den Ecken des Raums, aus den Wänden, als wären sie Teil der Luft. Es war keine Einbildung. Ich konnte sie nicht ignorieren. Sie waren real. Und sie wussten, dass ich Angst hatte. Einmal, mitten in der Nacht, weckte mich ein Klopfen an meinem Fenster. Mein Herz raste und mein ganzer Körper war wie gelähmt. Meine Wohnung lag im dritten Stock. Es konnte unmöglich jemand draußen sein. Langsam drehte ich meinen Kopf zum Fenster. Da war eine Gestalt im Nebel. Es war Lukas. Er stand einfach da, mit leeren Augen, das Gesicht regungslos. Sein Mund bewegte sich, aber ich hörte die Worte nicht. Es war, als würde er lautlos mit mir sprechen. Doch dann, ganz langsam, legte er seine Hand gegen das Glas. Und ich hörte es wieder. Komm zurück. Ich konnte es nicht länger ertragen. Ich musste verstehen, was mit Lukas geschehen war. Es musste einen Grund geben, warum er zurückgekommen war. Warum die Stimmen mich verfolgten. Also begann ich, tiefer zu graben. Ich durchsuchte alte Bibliotheken, Universitätsarchive und Kirchenaufzeichnungen. Immer wieder tauchte der Name Altdorf auf. Doch nie direkt. Es war, als würde jemand versuchen, die Existenz dieses Ortes zu verschleiern. Dann stieß ich auf ein altes Dokument aus dem Jahr 1734. Es war eine kirchliche Untersuchung, durchgeführt von der Inquisition. Darin war von einer unreinen Bruderschaft die Rede. Einem Geheimbund, der angeblich in den Wäldern um Altdorf Rituale abhielt. Die Mitglieder dieser Bruderschaft glaubten an eine uralte Macht, die sie die Stimmen nannten. Sie behaupteten, dass sie durch das Flüstern mit den Seelen der Toten sprechen konnten. Doch es war mehr als das. Die Aufzeichnungen berichteten von einem bestimmten Ritual, dem sogenannten Übergang zur Ewigkeit. Es hieß, dass diejenigen, die das Flüstern hörten und dem Ruf folgten, niemals wirklich sterben würden. Ihre Seelen blieben gebunden, irgendwo zwischen Leben und Tod. Einer der letzten Sätze ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Die Stimmen nehmen dich, wenn du sie hörst. Und sie lassen dich niemals mehr los. Ich wusste, dass ich keine andere Wahl hatte. Die Stimmen würden nicht aufhören. Sie wollten, dass ich zurück nach Altdorf kam. 2 Tage später packte ich meine Sachen und fuhr los. Diesmal spürte ich keine Angst mehr, nur eine seltsame Resignation. Es war, als hätte ich mich längst meinem Schicksal ergeben. Als ich Altdorf erreichte, war es genau, wie ich es in Erinnerung hatte. Der Nebel hing schwer über dem Dorf und es wirkte, als hätte die Zeit hier stillgestanden. Doch etwas war anders. Das Gasthaus. Zum Schwarzen Hirsch war leer. Die Fensterläden waren verrammelt und es gab keine Spur von der alten Wirtin. Auch die Straßen waren wie ausgestorben. Ich ging zum Haus des Bürgermeisters. Die Tür stand offen. »Heinrich«, rief ich hinein. Keine Antwort. Ich trat ein. Der Geruch von kaltem Rauch und feuchtem Holz lag in der Luft. Das Wohnzimmer war verlassen, doch auf dem Tisch lag ein Zettel. »Sie warten im Wald.« Ich wusste, wohin ich gehen musste. Der Wald. Der Nebel war dichter denn je, als ich die ersten Schritte zwischen die Bäume setzte. Es war totenstill. Kein Vogelgesang, kein Rascheln der Blätter. Nur das leise Geräusch meiner eigenen Schritte auf dem Waldboden. Doch dann hörte ich sie wieder. Das Flüstern. Es kam von überall und nirgends zugleich. Die Stimmen schienen mich umkreisen, als ob unsichtbare Gestalten zwischen den Bäumen lauerten. »Jan, komm!« Ich erkannte Lukas Stimme, aber auch andere Stimmen mischten sich darunter. Frauen, Männer, Kinder. Es waren Hunderte, vielleicht Tausende. Und dann sah ich ihn. Lukas stand in einer kleinen Lichtung, den Kopf gesenkt. Sein Gesicht war bleich, seine Augen leer. »Lukas«, flüsterte ich. Langsam hob er den Kopf. Ein trauriges Lächeln spielte um seine Lippen. »Du bist gekommen«, sagte er. »Ich wusste, dass du kommen würdest. Was ist hier passiert? Was bist du?« »Ich bin genau das, was du bald sein wirst«, antwortete Lukas. »Einer der Ihren,
Wessen? Er deutete auf die Bäume um uns herum. Und da sah ich sie. Schatten zwischen den Stämmen. Gestalten, die mich beobachteten. Ihre Gesichter waren blass, verzerrt. Ihre Augen leer. Die Stimmen, sagte Lukas. Sie sind überall. Sie sind immer da. Und jetzt wollen sie dich. Ich wich zurück. Nein, ich bin nicht wie du. Doch Lukas trat näher. Du hast sie gehört, Jan. Es gibt kein Zurück. Die Stimmen lassen niemanden gehen. Ich spürte die Kälte, die mich umgab. Der Wald schien sich zu verschließen, als ob die Schatten näher kamen. Und dann begann das Flüstern wieder. Diesmal verstand ich die Worte klar und deutlich. Ewigkeit kennt kein Entkommen. Ich sitze jetzt hier, in meinem Zimmer. Es ist spät in der Nacht und das Flüstern hat begonnen. Ich habe keine Kraft mehr, mich zu wehren. Ich weiß, dass ich bald zurückgehen muss. Zurück nach Altdorf. Zurück in den Wald. Die Stimmen warten auf mich. Und irgendwann werden sie auch dich rufen. Hörst du sie? Schon jetzt. Im Schatten. Sie flüstern. Es begann mit einem Brief. Ein einfacher, unscheinbarer Umschlag ohne Absender. Darin nur eine kurze Nachricht. Du bist eingeladen, das Gasthaus Waldesruh zu besuchen. Es erwartet dich eine besondere Überraschung. Ich hielt den Brief in der Hand und konnte nicht anders als zu lächeln. Waldesruh. Der Name rief längst vergessene Erinnerungen in mir wach. Es war das Gasthaus, in dem meine Eltern mich als Kind oft mitgenommen hatten. Ein alter Familienbetrieb, tief im Schwarzwald gelegen, weit ab von allem. Ich hatte seit fast 20 Jahren nicht mehr daran gedacht. Das Gasthaus war irgendwann geschlossen worden, nachdem der Besitzer, ein entfernter Verwandter meines Vaters, plötzlich verschwunden war. Niemand wusste, was aus ihm geworden war, und das Gebäude war langsam in Vergessenheit geraten. Aber warum jetzt diese Einladung? Und von wem? Neugierig geworden, beschloss ich, dem nachzugehen. Es gab in meinem Leben nicht viel, was mich in der Stadt hielt. Ich war Mitte 30, geschieden und hatte einen Job, der mich zunehmend langweilte. Ein kleines Abenteuer klang plötzlich verlockend. Also packte ich eine Tasche, setzte mich ins Auto und fuhr los, Richtung Süden, Richtung Schwarzwald. Es war später Nachmittag, als ich das alte Gasthaus erreichte. Es stand am Rand eines dichten Waldes, in einer Lichtung, die von hohen Bäumen umgeben war. Das Gebäude war genauso, wie ich es in Erinnerung hatte. Altmodisch, mit einem steilen Giebeldach und einer breiten Veranda. Doch etwas war anders. Das Gasthaus sah bewohnt aus. Rauch stieg aus dem Schornstein und eine warme, gelbe Lampe brannte hinter einem der Fenster. Ich parkte mein Auto und stieg aus. Ein kalter Wind blies über die Lichtung und für einen Moment zögerte ich. Alles in mir sagte, dass ich umkehren sollte. Aber die Neugier war stärker. Ich ging die knarrenden Holzstufen zur Veranda hinauf und klopfte an die Tür. Fast sofort wurde sie geöffnet. Ein Mann stand da. Groß, mit einem hageren Gesicht und tief liegenden Augen, die mich aufmerksam musterten. Er trug eine alte Schürze, wie ein Wirt aus längst vergangenen Zeiten. »Willkommen, Jakob«, sagte er mit einem schwachen Lächeln. Ich stutzte. »Kennen wir uns?« »Natürlich«, sagte er nur. »Du bist doch der letzte Gast.« Der Mann führte mich ins Innere des Gasthauses. Es war merkwürdig warm und heimelig, ganz anders, als ich es erwartet hatte. Die alten Möbel, die ich als Kind bewundert hatte, waren noch da. Sogar der große Kamin im Speisesaal brannte. »Du bist rechtzeitig gekommen«, sagte der Mann und setzte sich an einen langen Holztisch. »Das Abendessen ist fertig.« Ich wollte ihn nach seinem Namen fragen, aber etwas hielt mich zurück. Stattdessen setzte ich mich ebenfalls an den Tisch. Es war gedeckt, mit weißem Porzellan und schweren Silberbestecken. Vor mir stand ein Teller mit dampfender Suppe, die nach Kräutern und Waldpilzen duftete. »Es freut mich, dass du gekommen bist«,
sagte der Mann, während er mich beobachtete. Wer hat mich eingeladen? Fragte ich schließlich. Er neigte den Kopf zur Seite. Das Gasthaus selbst. Ich lachte nervös. Das Gasthaus? Ja, sagte er ruhig. Waldesruh vergisst seine Gäste nicht. Nach dem Essen führte mich der Mann zu einem Zimmer im oberen Stockwerk. Es war eines der Gästezimmer, in dem ich als Kind geschlafen hatte. Sogar das kleine Schaukelpferd in der Ecke war noch da. Ruh dich aus, sagte der Mann. Du wirst es brauchen. Was soll das heißen? Fragte ich. Doch er ging, ohne zu antworten, und ließ mich allein. Ich legte meinen Rucksack ab und setzte mich aufs Bett. Irgendetwas stimmte hier nicht. Der Mann wirkte freundlich, ja, aber auch seltsam. Es war, als würde er mich die ganze Zeit beobachten, selbst wenn er nicht im Raum war. Ich beschloss, mir das Gasthaus genauer anzusehen. Im Erdgeschoss herrschte Stille. Der Speisesaal war leer und der Kamin war erloschen. Doch als ich durch die Flure ging, fiel mir etwas auf. Fotos an den Wänden. Alte Fotos von Gästen des Gasthauses. Männer, Frauen, Kinder. Lachend, plaudernd, beim Essen. Und dann sah ich mich selbst. Ich erstarrte. Auf einem der Fotos war ich zu sehen. Als Kind, mit meinen Eltern. Das Bild zeigte uns am Tisch sitzend. Den gleichen Tisch, an dem ich heute Abend gegessen hatte. Doch das Seltsame war, dass ich mich an diesen Moment nicht erinnern konnte. Und noch etwas war merkwürdig. Neben uns auf dem Bild stand der Mann, der mich heute empfangen hatte. Er sah kein bisschen älter aus als damals. Ein leises Geräusch hinter mir ließ mich zusammenzucken. Erinnerst du dich jetzt? Der Mann stand plötzlich da, im Schatten des Flures. Was? Was ist das hier? Stotterte ich. Er trat näher. Waldesruh ist nicht einfach nur ein Gasthaus. Es ist ein Ort, der Menschen anzieht, die etwas verloren haben. Menschen wie du. Ich habe nichts verloren, sagte ich, doch meine Stimme zitterte. Oh doch, sagte er sanft. Deine Vergangenheit. Plötzlich schien mir alles zu verschwimmen. Erinnerungen, die ich längst verdrängt hatte, kamen zurück. Erinnerungen an meine Eltern, die oft gestritten hatten. An die Tage, die ich allein im Wald verbracht hatte, um den Streit zu entkommen, und an die letzte Nacht im Gasthaus. Dein Vater war der letzte Wirt von Waldesruh, sagte der Mann leise. Er hat das Gasthaus verlassen, weil er das Opfer verweigerte. Welches Opfer? Der Mann lächelte traurig. Das Gasthaus verlangt einen Preis. Es lebt von Erinnerungen, von Seelen. Und du, Jakob, bist zurückgekehrt, um deinen Platz einzunehmen. Ich wich zurück. Nein, das kann nicht sein. Doch, sagte er. Es gibt immer einen Wirt. Und jetzt bist du der letzte Gast. Der Nebel vor den Fenstern wurde dichter und ich hörte das Haus flüstern. Es wollte mich. Ich versuchte zu fliehen. Doch das Gasthaus ließ mich nicht gehen. Die Türen waren verschlossen, die Fenster verriegelt. Und dann begriff ich, ich war nie wirklich frei gewesen. Waldesruh hatte mich immer schon festgehalten. Und nun war ich sein neuer Wirt. Die Stunden vergingen, doch es war, als hätte die Zeit in Waldesruh aufgehört zu existieren. Der Nebel draußen verdichtete sich weiter, verschlang die Bäume und die Lichtung um das Gasthaus. Kein Geräusch drang mehr von draußen herein. Es war, als hätte die Welt hinter den Fenstern aufgehört zu existieren. Ich irrte durch die Flure des Hauses wie in einem Albtraum. Türen, die eben noch verschlossen waren, standen plötzlich offen. Andere, die zuvor offen gestanden hatten, waren plötzlich verriegelt. Das Haus bewegte sich, als würde es mich absichtlich in die Irre führen. In einem der Räume fand ich ein altes Gästebuch aufgeschlagen. Die handgeschriebenen Einträge reichten Jahrzehnte zurück. 1942. Hervorragendes Essen, ich komme gerne wieder. Wilhelm M. 1967. Die schönste Zeit meines Lebens. Maria S. 1984. Ich spüre, dass ich nie wieder gehen werde. Klaus R. Doch dann fiel mein Blick auf die letzten Einträge. 2003. Familie Braun, Jakob, Helene und Peter. 2025. Jakob Braun, der letzte Gast. Ich stolperte rückwärts. Das Herz schlug mir bis zum Hals. Mein Name stand im Buch. Ich hatte mich nie eingetragen. Und dennoch war er dort. Plötzlich hörte ich Schritte hinter mir. Langsam, schwer, immer näher kommend. Warum versuchst du zu fliehen, Jakob? Es war der Wirt. Er stand im Türrahmen, das gleiche unheimliche Lächeln auf den Lippen. Doch in seinen Augen lag etwas Kaltes, etwas Unmenschliches. Du bist hier zu Hause, das weißt du doch. Was bist du? Fragte ich mit zitternder Stimme. Er trat einen Schritt näher. Ich bin das, was Waldesruh braucht. Ich bin der Hüter des Hauses. Und jetzt bist du es. Nein! Schrie ich. Ich will das nicht. Lass mich gehen. Er lachte leise. Niemand verlässt Waldesruh, Jakob. Deine Familie hat es nie geschafft. Dein Vater hat versucht zu fliehen, aber das Haus hat ihn zurückgeholt. Und jetzt bist du an der Reihe. Ich wich zurück, doch er kam näher. Mein Vater ist verschwunden, stieß ich hervor. Er hat das Haus verlassen. Der Wirt schüttelte den Kopf. Nein, Jakob. Dein Vater hat nie Waldesruh verlassen. Mit diesen Worten zog er eine Tür am Ende des Flurs auf. Dahinter lag ein dunkler Keller, aus dem ein modriger Geruch aufstieg. Komm, ich zeige dir, wo er ist. Meine Beine zitterten, doch ich folgte ihm. Die Treppe knarzte unter meinen Schritten, und je tiefer wir gingen, desto kälter wurde es. Schließlich erreichten wir einen großen, fensterlosen Raum. Die Wände waren feucht, der Boden bestand aus nacktem Stein. In der Mitte des Raumes stand ein Stuhl. Darauf saß ein Mann. Sein Kopf war gesenkt, die Hände ruhten auf den Armlehnen. Seine Kleidung war alt und schmutzig, sein Haar grau.
Papa?
Flüsterte ich. Langsam hob der Mann den Kopf. Es war tatsächlich mein Vater. Doch seine Augen waren leer. Kein Leben. Keine Emotion. Er hat gekämpft, sagte der Wirt. Aber am Ende hat das Haus ihn genommen. Ich spürte, wie mir Tränen über die Wangen liefen. Warum? Warum lässt du mich nicht gehen? Der Wirt legte den Kopf schief. Weil du der letzte Braun bist. Es muss immer einen Wirt geben. Deine Familie ist mit dem Gasthaus verbunden. Dein Blut hält es am Leben. Ich wusste, dass ich keine Chance hatte. Das Haus würde mich nicht gehen lassen. Es wollte mich. Es brauchte mich. Aber es gibt einen Ausweg, sagte der Wirt plötzlich. Ich blickte auf.
Welchen?
Du kannst das Gasthaus jemand anderem übergeben.
Was?
Er nickte. Finde einen neuen Gast. Bring jemanden hierher. Wenn sie das Gasthaus betreten, gehört es ihnen. Dann bist du frei. Ich spürte einen Funken Hoffnung aufkeimen. Doch gleichzeitig legte sich ein Schatten auf mein Herz. Würde ich wirklich jemand anderen in diese Falle locken? Jemanden opfern, um selbst zu entkommen? Das ist der einzige Weg, sagte der Wirt. So funktioniert es seit Jahrhunderten. In der folgenden Nacht lag ich wach in meinem Zimmer und grübelte. Ich dachte an Anna, meine Ex-Frau, an meine Kollegen in der Stadt, an Freunde, die ich längst verloren hatte. Einer von ihnen könnte der neue Gast sein. Einer von ihnen könnte mich retten. Doch konnte ich mit dieser Schuld leben? Ich stand auf und ging zur Veranda. Der Nebel war dichter denn je. Und dann hörte ich das Geräusch. Ein Auto. Scheinwerferlicht durchbrach die Dunkelheit. Ein neuer Gast war unterwegs. Das Auto hielt vor dem Gasthaus. Eine junge Frau stieg aus. Sie sah aus wie eine Wanderin mit einem großen Rucksack auf dem Rücken. Sie blickte sich unsicher um, dann ging sie die Stufen zur Veranda hinauf. »Hallo?« rief sie. Mein Herz hämmerte. Ich trat aus dem Schatten. »Willkommen im Gasthaus Waldesruh«, sagte ich leise. Sie lächelte vorsichtig. »Ich habe mich verlaufen. Könnte ich vielleicht kurz reinkommen?« Ich nickte langsam. Natürlich. Komm herein. Ich hielt die Tür auf. Und während sie eintrat, spürte ich, wie das Haus aufatmete. Der Kreislauf ging weiter. Waldesruh hatte seinen nächsten Wirt gefunden. Und ich war frei, oder? Es gibt einen bestimmten Moment im Leben eines Mannes, in dem er aufhören muss, nach Erklärungen zu suchen. Manchmal geschehen Dinge, die keine rationale Grundlage haben. Dinge, die sich jenseits der Grenzen unseres Verstands abspielen. Ich bin kein abergläubischer Mensch. Oder besser gesagt, ich war es nicht. Bis zu jenem Abend im November vor 2 Jahren. Mein Name ist Markus Hahn. Ich bin ein Journalist aus Hamburg und arbeite für eine regionale Zeitung, die sich vor allem mit alten Stadtgeschichten und Legenden beschäftigt. Was ich euch heute erzähle, ist keine Legende. Es ist mein eigenes Erlebnis. Und glaubt mir, ich wünschte, es wäre eine erfundene Geschichte. Es begann mit einem Anruf. Ich saß spät abends in meiner Wohnung und tippte an einem Artikel über die Geschichte verlassener Bahnhöfe in Norddeutschland, als das Telefon klingelte. Es war eine unbekannte Nummer, doch ich nahm ab. »Herr Hahn?« meldete sich eine tiefe, männliche Stimme. »Mein Name ist Gustav Berger. Ich bin der Bürgermeister von Eisenheim.« Der Name sagte mir nichts. »Eisenheim? Wo liegt das?« fragte ich. »Ein kleines Dorf in der Nähe von Goslar. Sie haben vielleicht noch nie davon gehört. Aber ich habe gehört, dass Sie Geschichten über verlassene Orte recherchieren. Wir haben hier einen solchen Ort. Ich dachte, es könnte Sie interessieren.« Ich spürte sofort Neugier. Verlassene Orte hatten mich schon immer fasziniert. Vor allem die, die von düsteren Geheimnissen umgeben waren. »Um welchen Ort geht es?« fragte ich. »Das Gasthaus zur letzten Einkehr. Es steht seit fast 50 Jahren leer. Doch es gibt eine Besonderheit. Jedes Jahr im November wird das Haus für genau eine Nacht geöffnet.« Das klang wie eine fantastische Story. »Wer öffnet das Haus?« Am anderen Ende der Leitung herrschte kurz Stille. Dann sagte Berger leise, »Das wissen wir nicht.« Ich lachte nervös. »Wie meinen Sie das?« »Niemand in Eisenheim besitzt den Schlüssel zu dem Gebäude. Doch jedes Jahr, am 8. November, brennt Licht im Gasthaus. Die Tür steht offen. Und wer hineingeht, kommt nie wieder heraus.« Ich war skeptisch, aber die Neugier überwog. 2 Tage später saß ich im Auto, fuhr durch den dichten Herbstnebel und erreichte schließlich Eisenheim. Das Dorf wirkte auf den ersten Blick ganz normal. Kleine, graue Häuser, schmale Kopfsteinpflasterstraßen und eine Kirche mit einem schiefen Turm. Doch es herrschte eine seltsame Stille. Keine Kinder spielten auf den Straßen, keine Hunde bellten. Nur einige ältere Dorfbewohner saßen auf den Bänken vor ihren Häusern und beobachteten mich schweigend, als ich vorbeifuhr. Ich fand das Rathaus schnell. Gustav Berger war ein großer, hagerer Mann mit grauem Haar und einem strengen Blick. Er reichte mir die Hand, doch sein Händedruck war schlaff. »Es freut mich, dass Sie gekommen sind«, sagte er, doch in seiner Stimme lag kein Hauch von Freude. »Was können Sie mir über das Gasthaus erzählen?«, fragte ich. Berger nahm einen tiefen Atemzug, bevor er antwortete. »Es wurde im Jahr 1894 gebaut. Damals war Eisenheim ein florierendes Dorf. Das Gasthaus war der Treffpunkt für Reisende und Händler. Doch im Jahr 1946 geschah etwas. Ich beugte mich vor. »Was genau?« Berger sah mich mit ernsten Augen an. Ein Mann namens Jakob Brandner wurde zum letzten Gast des Hauses. Jakob Brandner war ein fahrender Händler, der in Eisenheim übernachtete, als ein schwerer Schneesturm aufzog. Man bot ihm einen Raum im Gasthaus zur letzten Einkehr an. Am nächsten Morgen war er verschwunden. Doch das Seltsame war, niemand hatte ihn das Gasthaus verlassen sehen. Sein Gepäck lag noch im Zimmer, der Schlüssel steckte von innen. Aber Jakob Brandner war weg. als hätte er sich in Luft aufgelöst. Nach diesem Vorfall begann das Dorf zu zerfallen. Die Leute sprachen von einem Fluch. Das Gasthaus wurde geschlossen, doch jedes Jahr, am 8. November, erschien es wie von Geisterhand geöffnet. »Und was ist mit den Leuten passiert, die hineingingen?«, fragte ich. Berger sah mich ernst an. Niemand kam je zurück. Natürlich wollte ich das Gasthaus mit eigenen Augen sehen. Am Abend des 8. November führte mich Berger zur alten Straße, die am Dorfrand entlang führte. Der Nebel hatte sich verdichtet und die Luft war eisig. Dann sah ich es. Das Gasthaus stand am Ende der Straße wie ein dunkler, stiller Wächter. Die Fenster waren erleuchtet und durch die offene Tür fiel ein warmes Licht auf das Kopfsteinpflaster. »Ich würde Ihnen raten, nicht hineinzugehen«, sagte Berger. Ich lachte. »Und meine Story verpassen?« Doch als ich mich dem Gasthaus näherte, spürte ich etwas Seltsames. Die Luft war schwer, fast erdrückend. Ich trat über die Schwelle und in dem Moment hörte ich, wie die Tür hinter mir zufiel. Das Innere des Gasthauses war makellos. Die Tische waren gedeckt, als erwarte man Gäste. Auf jedem Tisch standen Kerzen in silbernen Leuchtern, die flackerndes Licht in den Raum warfen. Doch das Merkwürdigste war, es war vollkommen still. Kein Geräusch, kein Wind, keine Schritte. Nur mein eigener Atem hallte im Raum wider. Ich ging zur Theke, wo eine alte Registrierkasse stand. Auf dem Tresen lag ein Gästebuch. Ich schlug es auf und erstarrte. Der letzte Eintrag stammte vom 8. November des Vorjahres. Der Name war Markus Hahn. Ich stolperte zurück. Das konnte nicht sein. Ich war noch nie zuvor in Eisenheim gewesen. Doch bevor ich weiter nachdenken konnte, hörte ich Schritte. Ein Mann kam die Treppe herunter. Er war blass und trug altmodische Kleidung, eine abgetragene Jacke und eine flache Mütze. Seine Augen waren dunkel und leer. »Willkommen, Herr Hahn«, sagte er mit einer ruhigen, fast freundlichen Stimme. »Wir haben auf Sie gewartet.« Ich wich zurück. »Wer sind Sie?« Der Mann lächelte. »Ich bin Jakob Brandner.« Ich wollte weglaufen, doch der Mann kam näher. »Es gibt kein Entkommen«, sagte er leise. »Du bist der letzte Gast. Du bist gekommen, um deinen Platz einzunehmen.« In dem Moment verstand ich. Das Gasthaus war ein Ort, der Menschen verschlang. Jeder, der es betrat, wurde ein Teil seiner dunklen Geschichte. Für immer gefangen, ohne Hoffnung auf Rückkehr. Ich wollte schreien, doch meine Stimme versagte. Das Letzte, was ich sah, war mein eigenes Gesicht im Spiegel hinter der Theke. Und es lächelte zurück. Niemand hat mich je wieder gesehen. Doch das Gasthaus steht noch immer. Und jedes Jahr, am 8. November, öffnet es seine Türen für einen neuen Gast. Vielleicht wirst du der Nächste sein. Das Letzte, woran ich mich erinnere, bevor die Dunkelheit mich verschlang, war der Blick in den Spiegel und dieses fremde Lächeln, das sich mir entgegenstreckte. Doch ich erwachte. Wo, wusste ich nicht. Es war noch immer das Gasthaus, aber anders. Das Licht war schwächer, die Luft stickiger. Der Raum wirkte größer, als ob sich die Wände verschoben hätten. Und ich war allein. Kein Geräusch drang an mein Ohr. Kein Wind, keine Schritte, keine Stimmen. Nur ich. Und das alte Gästebuch, das noch immer auf dem Tresen lag. Das Buch schien plötzlich wichtiger als alles andere. Es zog mich an wie ein Magnet. Ich schlug es auf. Die erste Seite war fast leer, abgesehen von einer handschriftlichen Notiz in alter deutscher Schrift. Das Buch der Namen. Wer eintritt, bleibt. Wer bleibt, vergisst. Ich blätterte weiter. Seite um Seite mit Namen. Manche waren verwischt, als hätte jemand versucht, sie zu löschen. Doch andere standen klar und deutlich dort, wie Gravuren in Stein. Und dann fand ich ihn. Jakob Brandner. 8. November 1946. Mein Herz begann schneller zu schlagen. Ich blätterte weiter. Die Jahre vergingen, die Namen häuften sich, doch es gab keine Lücke. Kein einziges Jahr war je ausgelassen worden. Und dann sah ich es. Markus Hahn, 8. November 2023. Mein Name. Mein Herzschlag setzte aus. Es war unmöglich. Das Datum stimmte genau. Heute war der 8. November. Doch wie konnte mein Name im Buch stehen, bevor ich es überhaupt betreten hatte? Ich fühlte, wie sich der Raum um mich herum veränderte. Ein kalter Luftzug wehte durch den Raum und plötzlich hörte ich wieder Schritte. Nicht eine Person, mehrere. Ich drehte mich um. Aus den Schatten traten Gestalten hervor. Männer und Frauen, alle in altmodischer Kleidung. Ihre Gesichter wirkten seltsam ausdruckslos, doch ihre Augen waren leer. Einer von ihnen war Jakob Brandner. »Du hast das Buch gefunden«, sagte er. Seine Stimme klang hohl, wie ein Echo in einem leeren Raum. Ich wich zurück. Was wollt ihr von mir?« »Das Gasthaus nimmt«, sagte Jakob ruhig. »Jedes Jahr einen neuen Gast. Und wer kommt, bleibt. So ist es seit über 100 Jahren.« »Das kann nicht wahr sein«, rief ich. »Das ist nur eine Legende.« Jakob lächelte traurig. »Das dachte ich auch. Doch nun bist du hier.« Hinter ihm traten mehr Menschen hervor. Ihre Gesichter wirkten vertraut, als hätte ich sie schon einmal gesehen. Vielleicht in alten Zeitungsartikeln oder vergessenen Bildern. Eine Frau trat nach vorn. Sie war blass, ihr Kleid war von Flecken durchzogen, als hätte sie im Regen gestanden. »Wir waren wie du«, sagte sie leise. »Wir glaubten, es sei nur eine Geschichte. Doch das Gasthaus braucht uns.« Ich schüttelte den Kopf. »Nein, nein. Ich werde hier nicht bleiben.« Doch Jakob Brandner schüttelte den Kopf. »Es gibt kein Entkommen. Es muss einen Weg geben«, sagte ich verzweifelt. »Jemand muss den Fluch brechen können.« Jakob trat näher an mich heran. »Das dachte ich auch. Aber das Gasthaus ist älter, als du denkst. Es ist kein gewöhnlicher Ort. Es ist ein Übergang.« »Ein Übergang? Wohin?« Jakob hielt inne. »Zwischen Leben und Tod. Zwischen Zeit und Raum. Jeder, der das Gasthaus betritt, wird Teil davon. Ein Name im Buch. Und du gehörst dazu.« Ich spürte, wie die Panik in mir aufstieg. »Das kann nicht alles sein. Es muss einen Ausweg geben.« »Es gibt nur einen Ausweg«, sagte Jakob leise. »Einen neuen Namen im Buch. Ich verstand nicht sofort.« »Was meinst du?« »Das Gasthaus braucht jedes Jahr einen neuen Gast«, erklärte er. »Du bist der Letzte. Doch wenn du jemand anderen hierher bringst, kannst du gehen.« Die Worte sanken langsam in mein Bewusstsein. Es war ein teuflischer Tausch. Ein Leben gegen ein anderes. »Das werde ich nicht tun«, sagte ich. »Dann wirst du bleiben«, antwortete Jakob. Ich weiß nicht, wie lange ich dort stand. Die Zeit hatte keine Bedeutung mehr. Die Stimmen der verlorenen Gäste um mich herum wurden leiser, als ob sie in die Wände zurücksickerten. Nur Jakob blieb. »Es ist deine Entscheidung«, sagte er. »Aber entscheide dich bald. Das Gasthaus bleibt nur eine Nacht offen.« Ich dachte an mein Leben in Hamburg. Meine Wohnung, meine Arbeit, meine Freunde. Alles schien jetzt so weit weg. »Wie finde ich jemanden?«, fragte ich leise. Jakob lächelte. »Das ist der leichte Teil. Du wirst wissen, wer bereit ist. Ich bin zurück in Hamburg. Niemand weiß, was mir passiert ist. Ich sagte, ich hätte an einem Buch gearbeitet und sei für einige Monate abgetaucht. Niemand stellte Fragen. Doch ich kann nicht schlafen. Jede Nacht träume ich von dem Gasthaus. Ich sehe die flackernden Kerzen. Das Buch der Namen. Und Jakob Brandner, der mich ansieht und auf meine Entscheidung wartet. Der 8. November rückt näher. Ich weiß, dass ich zurückkehren muss. Das Gasthaus erwartet mich. Und dieses Mal werde ich nicht allein sein. Ich habe bereits jemanden im Sinn. Ein Kollege. Jemand, der sich für alte Geschichten interessiert. Jemand, der neugierig genug ist, um einer Einladung zu folgen. Er glaubt nicht an Legenden. Aber er wird es bald tun. Denn das Gasthaus braucht seinen nächsten Gast. Und der Kreis darf niemals brechen. Heute ist der 7. November. Ich habe den Brief abgeschickt. Morgen wird er ihn finden. Der 8. November kommt und das Gasthaus wartet. Es wartet immer. Mein Name ist Michael Feldmann. Ich bin 41 Jahre alt und arbeite als Geologe beim Bundesamt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Meine Arbeit führt mich oft in abgelegene Gegenden, wo ich Bodenproben nehme, geologische Veränderungen untersuche und stillgelegte Bergwerke dokumentiere. Es ist keine Arbeit für Menschen mit schwachen Nerven, denn viele dieser Orte sind verlassen, vergessen und voller Geschichten, die die Zeit in den Stein eingeschlossen hat. Im Herbst letzten Jahres bekam ich einen Auftrag, der mich nach Clausthal-Zellerfeld im Harz führte. Die Region ist bekannt für ihren Bergbau, der seit dem Mittelalter eine große Rolle gespielt hat. Es gibt dort hunderte stillgelegter Schächte und Stollen, von denen viele bis heute nicht vollständig kartografiert sind. Mein Auftrag war, die Stabilität eines besonders alten Schachts namens Grube Tiefenbach zu untersuchen. Er lag abseits der bekannten Wege, tief im Wald und war seit Jahrzehnten unberührt. Niemand wusste genau, wie alt der Schacht war, doch man vermutete, dass er mindestens aus dem 17. Jahrhundert stammte. Ich ahnte nicht, dass dieser Auftrag mein Leben verändern würde. Ich kam an einem grauen, verregneten Vormittag in Clausthal-Zellerfeld an. Der Himmel war bedeckt und eine feine Nässe hing in der Luft, die alles schwer und träge machte. Nachdem ich mich im Hotel eingecheckt hatte, besuchte ich das örtliche Archiv, um mehr über die Grube Tiefenbach herauszufinden. Doch die Informationen waren spärlich. Eine alte Karte aus dem Jahr 1843 zeigte den Eingang des Schachts, aber es gab keine genauen Angaben darüber, wie tief er war oder wie viele Stollen sich darin verzweigten. Im Archiv fand ich lediglich eine Notiz aus dem Jahr 1909, in der stand, dass die Grube nach einem ungeklärten Vorfall geschlossen worden war. Ich fragte den Archivar, einen älteren Mann namens Herr Schuster, ob er mehr darüber wusste. Er hob langsam den Blick und sah mich mit ernster Miene an. Die Grube Tiefenbach. Er sprach den Namen leise aus, fast als würde er ihn nicht laut sagen wollen. Man nennt sie hier auch den Schacht der Stimmen. Ich runzelte die Stirn. Warum? Herr Schuster zögerte. Es heißt, dass die Bergleute dort Dinge gehört haben. Stimmen, Geräusche, die aus der Tiefe kamen. Viele glaubten, dass etwas in dem Schacht lebt. Etwas Altes. Etwas, das nie hätte geweckt werden dürfen. Ich schüttelte den Kopf. Das klingt doch nur nach Bergarbeiterlegenden. Der Archivar lächelte traurig. Vielleicht. Aber denken Sie daran. Viele von Ihnen sind nie zurückgekehrt. Am nächsten Morgen machte ich mich auf den Weg zur Grube. Der Eingang lag tief im Wald, fernab der Wanderwege. Es regnete wieder und der Boden war matschig, die Luft schwer von feuchtem Laub und Modergeruch. Nach etwa 2 Stunden Marsch durch den Wald fand ich schließlich den Schachteingang. Er war von einem verwitterten Holztor verschlossen, das mit einer rostigen Kette gesichert war. Auf einem alten Schild war in verblassten Buchstaben zu lesen: Betreten verboten, Lebensgefahr. Ich entfernte die Kette, setzte meinen Helm mit der Grubenlampe auf und trat ein. Drinnen war es sofort still. Der Regen, das Rascheln der Blätter, der Wind. Alles verschwand, sobald ich den ersten Meter in den Schacht hinabstieg. Die Luft war kalt und roch nach feuchtem Stein und Erde. Meine Schritte hallten dumpf von den Wänden wider und das Licht meiner Lampe warf lange Schatten auf das zerklüftete Gestein. Der Schacht war alt, sehr alt. Die Wände waren grob behauen und an einigen Stellen hingen noch verrostete Werkzeuge in den Fels geschlagen. Der Boden war uneben und ich musste vorsichtig gehen, um nicht zu stolpern. Nach etwa 100 Metern erreichte ich eine Abzweigung. Zwei Tunnel führten in entgegengesetzte Richtungen und ich entschied mich für den rechten. Das war mein erster Fehler. Ich ging etwa 10 Minuten lang tiefer in den Tunnel hinein, bis ich plötzlich etwas hörte. Zuerst dachte ich, es sei nur das Echo meiner eigenen Schritte. Doch dann bemerkte ich, dass die Geräusche aus einer anderen Richtung kamen, tiefer aus dem Tunnel. Es waren Stimmen. Leise, kaum wahrnehmbar wie ein Flüstern, das von den Wänden zurückgeworfen wurde. »Hallo?« rief ich. Keine Antwort. Ich blieb stehen und lauschte. Die Stimmen verstummten für einen Moment, doch dann hörte ich sie wieder, klarer diesmal. Es war, als würde jemand in einer fremden Sprache sprechen, die ich nicht verstand. Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken. Ich redete mir ein, dass es nur das Echo war. Vielleicht tropfte irgendwo Wasser und das Geräusch wurde von den Wänden verzerrt. Doch irgendetwas fühlte sich falsch an. Ich entschied, umzukehren. Doch als ich mich umdrehte, sah ich, dass der Weg zurück blockiert war. Der Tunnel war plötzlich eingestürzt. Mein Herz raste. Ich war allein, tief unter der Erde, und mein einziger Fluchtweg war versperrt. Ich versuchte, ruhig zu bleiben und meine Optionen abzuwägen. Es musste noch einen anderen Ausgang geben. Die Grube Tiefenbach war groß und ich hatte die Karte im Kopf. Ich ging weiter, tiefer in den Tunnel hinein. Die Stimmen folgten mir. Mal waren sie nah, mal fern, doch sie verstummten nie ganz. Manchmal klang es, als würde jemand meinen Namen rufen. »Michael!« Ich blieb stehen. Das konnte nicht sein. Niemand wusste, dass ich hier war. »Michael!« Die Stimme kam direkt von vorne. Ich hob meine Lampe und leuchtete in den Tunnel. Für einen Moment glaubte ich, eine Gestalt im Schatten zu sehen. Doch als ich näher trat, war niemand da. Nach Stunden des Herumirrens fand ich schließlich einen großen unterirdischen Raum. In der Mitte stand ein alter, zerbrochener Wagen voller Gestein. An den Wänden waren Symbole eingeritzt, seltsame Zeichen, die ich nie zuvor gesehen hatte. Doch was meine Aufmerksamkeit fesselte, war ein großes Loch im Boden. Es war rund, fast perfekt und führte tief hinab in die Dunkelheit. Aus diesem Loch kamen die Stimmen. »Michael, komm zu uns.« Ich trat näher. Ein kalter Wind wehte aus der Tiefe und mir war, als würde der Boden unter meinen Füßen vibrieren. Plötzlich sah ich sie. Hände. Dutzende von Händen, die sich langsam aus der Dunkelheit nach oben streckten. Ich schrie und rannte. Ich weiß nicht, wie ich es schaffte, einen Ausweg zu finden. Irgendwann stieß ich auf einen alten Lüftungsschacht, durch den ich mich nach draußen zwängte. Als ich endlich wieder das Tageslicht sah, zitterte ich am ganzen Körper. Doch die Stimmen verfolgen mich bis heute. Ich höre sie in der Stille der Nacht. Sie flüstern meinen Namen. Und manchmal, wenn ich in den Spiegel sehe, glaube ich, dass ich nicht allein bin. Ich werde niemals in die Tiefe zurückkehren. Doch ich weiß, dass sie dort unten sind. Und sie warten. Ich hätte alles auf sich beruhen lassen können. Die meisten Menschen wären nach einer solchen Erfahrung froh gewesen, mit dem Leben davongekommen zu sein. Doch ich bin Geologe, ein Mann der Wissenschaft. Der Gedanke, dass ich möglicherweise einer uralten, unentdeckten Formation oder einem geologischen Phänomen begegnet war, ließ mich nicht los. Nach meiner Rückkehr nach Hannover schrieb ich den Vorfall in meinem Bericht nieder. Nüchtern, sachlich, ohne die unheimlichen Details. Doch die Stimmen, die Hände, das Flüstern, all das erwähnte ich nicht. Wer hätte mir geglaubt? Wochen vergingen, aber ich fand keinen Frieden. In meinen Träumen sah ich immer wieder das Loch im Boden der Grube Tiefenbach. Ich hörte die Stimmen, die mich riefen. Und manchmal, mitten in der Nacht, wachte ich auf, weil ich das Gefühl hatte, dass jemand in meinem Zimmer stand. Ich dachte, ich würde langsam verrückt. Dann, eines Nachts, erhielt ich einen Anruf. Es war spät, fast Mitternacht, als mein Telefon klingelte. Die Nummer war unbekannt. Feldmann, meldete ich mich. Am anderen Ende blieb es für einen Moment still. Dann sprach eine leise, brüchige Stimme: Herr Feldmann, Sie waren in der Grube Tiefenbach. Mein Herzschlag beschleunigte sich. Wer ist da? Mein Name ist Johann Bergmann, sagte der Mann. Ich habe die letzten 30 Jahre über diese Grube geforscht. Ich habe gewartet, dass jemand wie Sie dorthin geht. Warum? Fragte ich. Weil niemand zurückkommt, ohne dass es Spuren hinterlässt, sagte Bergmann. Sie haben sie gehört, nicht wahr? Die Stimmen. Ich schwieg. Mir wurde eiskalt. Ich habe sie auch gehört, fuhr Bergmann fort. Vor vielen Jahren. Und ich habe sie nie mehr loswerden können. Was wollen Sie von mir? Fragte ich. Ich will Ihnen helfen, Herr Feldmann, sagte er. Es gibt einen Weg, Sie zum Schweigen zu bringen. Aber Sie müssen zurück in die Tiefe gehen. Ich weiß nicht, warum ich auf Johann Bergmanns Vorschlag einging. Vielleicht, weil ich glaubte, dass es wirklich einen Weg gab, diese Stimmen loszuwerden. Oder vielleicht, weil ich wusste, dass sie mich nie in Ruhe lassen würden, wenn ich es nicht tat. Wir trafen uns 2 Tage später am Waldrand in der Nähe von Clausthal-Zellerfeld. Johann Bergmann war ein alter Mann mit tiefen Falten im Gesicht und Augen, die zu viel gesehen hatten. Er trug einen langen Mantel und hielt eine Ledertasche in der Hand. »Sind Sie sicher, dass Sie das tun wollen?«, fragte er. Ich nickte. »Ich habe keine Wahl.« Gemeinsam gingen wir zum Schachteingang der Grube Tiefenbach. Der Regen hatte aufgehört und der Wald war still, fast unheimlich ruhig. Bergmann öffnete die verrostete Kette mit einem alten Schlüssel, den er offenbar schon lange besaß. »Bleiben Sie dicht hinter mir«, sagte er, »und hören Sie niemals auf das, was Sie sagen.« Wir stiegen hinab in den Schacht. Diesmal fühlte es sich anders an. Ich hatte das Gefühl, dass die Dunkelheit lebendig war, dass sie uns beobachtete. Nach einiger Zeit erreichten wir die große Halle mit dem Loch im Boden. »Das ist der Ursprung«, sagte Bergmann leise. »Das Loch führt tiefer, als Sie sich vorstellen können. Es reicht bis zu einer Kammer, die vor Millionen Jahren verschlossen wurde.« »Was ist dort unten?«, fragte ich. Bergmann sah mich an. »Etwas, das älter ist als die Menschheit. Etwas, das nicht hätte geweckt werden dürfen.« Ich trat näher an das Loch heran. Die Stimmen waren wieder da. Sie klangen sanft, beinahe beruhigend. Sie flüsterten meinen Namen. »Michael, komm zu uns.« Bergmann packte mich am Arm. »Hören Sie nicht hin. Es ist eine Falle.« Ich riss mich los. »Was wollen Sie?« Bergmanns Gesicht verzog sich schmerzvoll. »Sie wollen, dass jemand das Siegel bricht.« »Welches Siegel?« »Das, was die Kammer unten verschlossen hält«, sagte er. »Die Bergleute vor Jahrhunderten wussten, dass sie etwas Falsches gefunden hatten. Sie haben das Loch versiegelt, damit es nie wieder geöffnet wird. Aber es braucht einen Menschen, der das Siegel freiwillig löst.« Ich spürte, wie mir das Blut in den Adern gefror. »Und deshalb haben sie dich ausgewählt«, flüsterten die Stimmen. »Wir müssen das Loch verschließen«, sagte Bergmann. »Ein für alle Mal. Doch das kostet einen Preis.« »Was für einen Preis?«, fragte ich. »Einer von uns muss bleiben«, sagte er. »Einer muss das Siegel bewachen, damit es niemals wieder geöffnet wird.« Mir wurde klar, dass Bergmann das von Anfang an gewusst hatte. Er hatte mich hierher geführt, weil er nicht derjenige sein wollte, der das Opfer brachte. »Es muss jemand sein, der die Stimmen gehört hat«, sagte er. »Jemand, der bereits verbunden ist.« Ich sah ihn an. »Warum ich?« »Weil sie dich wollen«, sagte er. »Du bist der Schlüssel.« In diesem Moment traf ich eine Entscheidung. Ich trat an das Loch heran, beugte mich vor und blickte in die Tiefe. Die Stimmen wurden lauter. »Michael, wir warten.« Ich drehte mich zu Bergmann um. »Gehen Sie.« »Was?« »Gehen Sie«, wiederholte ich. Ich werde das Siegel bewachen. Bergmann sah mich an und für einen Moment glaubte ich, dass er protestieren würde. Doch dann nickte er langsam. Danke, sagte er leise. Ich beobachtete, wie er den Schacht verließ. Dann wandte ich mich wieder dem Loch zu. Ich bin noch hier. Die Tage und Nächte verschwimmen. Es gibt keine Zeit in der Tiefe. Nur die Stimmen. Manchmal höre ich Schritte im Tunnel. Ich weiß, dass es Bergmann ist. Er kommt zurück, um sicherzustellen, dass das Siegel hält. Doch ich weiß, dass es nicht ewig halten wird. Eines Tages wird jemand das Klopfen hören. Eines Tages wird jemand neugierig sein. Und dann werden sie kommen. Die Stimmen, die Hände und was immer dort unten in der Tiefe wartet. Mein Name ist David. Ich war 37 Jahre alt, als ich das Haus kaufte. Es stand am Rand eines kleinen Dorfes in der Eifel, unweit von Monschau. Nach meiner Scheidung suchte ich einen Neuanfang, weit weg von Köln, wo alles an mein altes Leben erinnerte. Ich wollte Ruhe, Einsamkeit. Und dieses Haus bot beides. Es war ein Fachwerkhaus aus dem späten 19. Jahrhundert, mit knarzenden Dielen, niedrigen Decken und einem verwilderten Garten, der an einen dichten Wald grenzte. Die Maklerin hatte mir gesagt, dass das Haus jahrelang leer gestanden hatte. Die letzten Besitzer waren ein älteres Ehepaar, das keine Kinder hatte. Sie seien plötzlich weggezogen, ohne das Haus je zu verkaufen. Niemand wusste genau, warum. Das störte mich nicht. Im Gegenteil, die Abgeschiedenheit reizte mich. Es fühlte sich wie der perfekte Ort an, um wieder zu mir selbst zu finden. Doch ich ahnte nicht, dass das Haus mich nicht in Ruhe lassen würde. In den ersten Tagen richtete ich mich ein. Ich strich die Wände neu, schnitt das verwilderte Gras und räumte den Dachboden auf. Dort fand ich eine alte Holzkiste, die offenbar den Vorbesitzern gehört hatte. Neugierig öffnete ich sie. Der Inhalt war eigenartig. Ich fand alte Fotos von einer Frau. Sie stand immer vor demselben Hintergrund, dem Haus. Doch das Merkwürdige war, dass sie auf jedem Foto dieselbe Kleidung trug. Ein schlichtes schwarzes Kleid, ein weißes Kopftuch. Ihr Gesichtsausdruck war neutral, fast traurig. Es wirkte, als sei jedes Bild am selben Tag aufgenommen worden. Doch als ich die Rückseiten der Fotos betrachtete, sah ich, dass sie mit unterschiedlichen Jahreszahlen beschriftet waren. 1932, 1944, 1959, 1979. Das Bild von 1979 sah genauso aus wie das von 1932. Kein bisschen älter war die Frau geworden. Ein Schauer lief mir über den Rücken. Doch ich redete mir ein, dass es sich um irgendeinen merkwürdigen Zufall handeln musste. Vielleicht war es eine Tradition der Familie gewesen, dasselbe Foto jedes Jahr nachzustellen. Ja, das klang plausibel. Ich legte die Fotos zurück in die Kiste und dachte nicht weiter darüber nach. Die erste Woche im Haus verlief ruhig. Ich gewöhnte mich an die Stille und genoss die Abgeschiedenheit. Doch in der zweiten Woche begann es. Es war eine kalte Oktobernacht, kurz nach Mitternacht, als ich das erste Mal das Klopfen hörte. Drei dumpfe Schläge, die von der Haustür kamen. Ich schreckte aus dem Schlaf auf. Wer könnte um diese Uhrzeit an meiner Tür klopfen? Das Dorf war klein und die Bewohner waren zurückhaltend. Ich hatte kaum jemanden kennengelernt. Außerdem lag mein Haus so abgelegen, dass niemand zufällig vorbeikommen würde. Ich stand auf, zog mir einen Pullover über und ging zur Tür. Durch das kleine Fenster sah ich hinaus, doch da war niemand. Ein kalter Wind wehte durch den Garten. Die Äste der Bäume bogen sich unter der Last des Herbstwindes und die Blätter raschelten wie flüsternde Stimmen. Ich öffnete die Tür, trat nach draußen und sah mich um. Nichts. Keine Fußspuren, kein Zeichen, dass jemand hier gewesen war. Vielleicht hatte ich es mir eingebildet. Doch kaum war ich wieder drinnen und hatte die Tür geschlossen, begann das Klopfen erneut. Diesmal an der Hintertür. Am nächsten Morgen fuhr ich ins Dorf, um ein paar Lebensmittel zu besorgen. Vor dem kleinen Laden traf ich eine ältere Frau, die mich neugierig musterte. Sie hatte ein wettergegerbtes Gesicht und trug ein Kopftuch, das sie eng um den Hals gebunden hatte. »Sie sind der neue Besitzer des Hauses am Waldrand«, sagte sie ohne eine Begrüßung. Ich nickte. »Ja, ich bin David. Und Sie sind?« »Maria«, antwortete sie knapp. Ihre Augen blieben prüfend auf mir ruhen. »Wissen Sie, dass das Haus Geschichten hat?« Ich runzelte die Stirn. »Geschichten?« Sie trat näher und senkte die Stimme. »Das Haus hat Menschen gesehen, die nie zurückgekehrt sind.« Ich lachte nervös. »Was meinen Sie damit?« »Vor vielen Jahren lebte dort eine Frau. Man nannte sie die Waldhexe.« Sie machte das Kreuzzeichen. »Sie soll mit dem Wald und seinen Geistern gesprochen haben. Manche sagen, sie habe die Seelen von Menschen gesammelt. Sie klopfte an Türen, um zu prüfen, wer stark genug war, zu widerstehen.« »Das klingt wie ein Märchen«, sagte ich, obwohl mir die Haare im Nacken zu Berge standen. »Vielleicht«, murmelte Maria. »Aber Märchen haben oft einen wahren Kern.« In den folgenden Nächten hörte ich das Klopfen immer wieder. Es kam stets in Dreiergruppen, mal an der Haustür, mal an den Fenstern, mal an der Hintertür. Ich begann schlecht zu schlafen, ständig auf der Lauer. Doch jedes Mal, wenn ich nachsah, war niemand da. Eines Nachts, als ich gerade das Licht im Schlafzimmer ausschaltete, spürte ich einen eiskalten Hauch im Nacken. Ich drehte mich um und sah im Fenster ein Gesicht. Es war die Frau von den Fotos. Dasselbe schwarze Kleid, dasselbe weiße Kopftuch. Doch ihr Gesicht war anders. Leer. Die Augenhöhlen schienen endlos tief zu sein und ihr Mund war zu einem starren, entsetzlichen Lächeln verzerrt. Ich stolperte rückwärts, mein Herz raste. Doch als ich wieder hinsah, war das Fenster leer. Ich beschloss, das Haus zu verlassen. Ich packte hastig ein paar Sachen zusammen und wollte zu meinem Auto gehen, doch als ich die Haustür öffnete, stand sie da. Die Frau. Sie hob eine knochige Hand und deutete auf mich. »Du hast mich hereingelassen«, flüsterte sie. Ihre Stimme klang wie das Rascheln der Blätter im Wind. »Jetzt gehöre ich dir.« Panik ergriff mich. Ich rannte zurück ins Haus und verschloss die Tür. Doch das Klopfen begann wieder. Immer lauter. Immer näher. Ich verbarrikadierte mich im Wohnzimmer und wartete, zitternd vor Angst, bis der Morgen graute. Es sind nun 3 Jahre vergangen, seit ich das Haus gekauft habe. Ich habe versucht, es zu verkaufen, aber niemand will es haben. Das Klopfen hat nie aufgehört. Manchmal höre ich sie sogar mitten am Tag. Sie klopft, flüstert meinen Namen. Und jedes Mal, wenn ich in den Spiegel sehe, erkenne ich, dass ihr Gesicht mein eigenes wird. Ich bin nicht mehr sicher, ob ich David bin oder ob ich die nächste Geschichte des Hauses bin. Man sagt, dass das Haus Menschen ruft. Vielleicht ruft es auch dich. Ich hätte längst fliehen sollen. Doch etwas hielt mich hier. Es war, als hätte das Haus Wurzeln geschlagen, nicht nur im Boden, sondern auch in meinem Verstand. Jeder Versuch fortzugehen scheiterte. Wenn ich ins Dorf fuhr, um Abstand zu gewinnen, fühlte ich mich rastlos. Sobald ich das Haus aus den Augen verlor, nagte ein unheimlicher Drang an mir, zurückzukehren. Es war nicht nur das Haus, das mich festhielt. Es war die Frau. In jeder ruhigen Minute sah ich sie vor mir, wie sie im Garten stand, im Fenster erschien oder nachts an meine Tür klopfte. Ihre Präsenz durchdrang alles. Und irgendwann begann ich zu spüren, dass sie nicht allein war. Eines Abends, es war bereits Mitte November, saß ich im Wohnzimmer und starrte auf das Feuer im Kamin. Das Knacken des brennenden Holzes war das einzige Geräusch im Haus. Doch plötzlich verstummte es. Die Stille war beängstigend, fast körperlich spürbar. Dann hörte ich es. Klopf, klopf, klopf. Ich erstarrte. Doch diesmal war das Geräusch nicht von draußen. Es kam von innen, Langsam erhob ich mich, mein Herz hämmerte in meiner Brust. Das Klopfen hallte von den Wänden wieder, schien von allen Seiten zu kommen. Es war überall und doch nirgendwo. Klopf, klopf, klopf. Ich rief: »Wer ist da?« Meine eigene Stimme klang fremd und schwach in der unnatürlichen Stille. Keine Antwort, nur das Klopfen, immer lauter. Dann fiel mein Blick auf die alte Holzkiste, die ich vom Dachboden geholt hatte. Die Fotos der Frau lagen noch darin. Und auf einmal fiel mir etwas auf, das ich zuvor übersehen hatte. Auf jedem Foto war im Hintergrund ein Fenster zu sehen. Und hinter der Frau, im Fenster, stand immer eine dunkle Gestalt. Eine Gestalt, die aussah wie ich. Am nächsten Morgen klopfte es wieder, diesmal an der Haustür, bei Tageslicht. Es war Maria, die ältere Frau aus dem Dorf. Ihr Gesicht war angespannt und sie hielt ein Bündel Kräuter in den Händen. »Darf ich reinkommen?«, fragte sie. Ich nickte zögerlich und ließ sie ein. Sie sah sich im Haus um, als spüre sie etwas, das ich nicht wahrnahm. Schließlich setzte sie sich an den Küchentisch und legte die Kräuter sorgfältig aus. »Das Haus hat dich fast ganz eingenommen«, sagte sie. »Was meinen Sie?« Sie sah mich ernst an. »Das Haus ist verflucht. Es lässt niemanden gehen, der einmal seine Schwelle überschritten hat. Es nimmt den Bewohnern ihre Seele Stück für Stück und es fängt immer mit dem Klopfen an.« Ich schüttelte den Kopf. »Das ist verrückt. Glauben Sie, ich bin deshalb hier? Ich habe gesehen, was mit den anderen passiert ist. Ich war noch ein kleines Mädchen, als der letzte Bewohner vor ihnen kam. Er hielt es 3 Monate aus, dann fand man ihn im Wald. Tot. Mit einem Lächeln im Gesicht, als hätte er den Verstand verloren. Mir lief ein Schauer über den Rücken. Und die Frau? Wer ist sie?« Maria machte das Kreuzzeichen. »Die Frau, die du siehst, ist nicht von dieser Welt. Sie ist der Schlüssel. Sie erscheint jedem Bewohner des Hauses, aber niemand weiß, wer sie wirklich ist. Manche sagen, sie sei das Haus selbst. Ein Geist, der über Jahrhunderte in den Mauern gefangen wurde. Sie wird dich nicht in Ruhe lassen, bis du deinen Platz im Haus gefunden hast.« »Welchen Platz?« Maria senkte den Blick. »Den Platz, den jeder von euch findet. Einen Platz in den Mauern.« Nach dem Besuch von Maria konnte ich nicht mehr schlafen. Ihre Worte verfolgten mich. Sie sprach davon, dass das Haus Menschen in den Mauern verschwinden ließ. Ich wollte nicht glauben, dass das möglich war, bis ich anfing, genauer hinzusehen. An einer Wand im Flur entdeckte ich feine Risse. Sie schienen sich zu bewegen, als würde etwas dahinter atmen. Vorsichtig legte ich eine Hand auf die Wand. Sie fühlte sich warm an, lebendig. Ich schluckte und zog meine Hand zurück. Dann hörte ich es wieder. Klopf, klopf, klopf. Es kam von hinter der Wand. »Wer ist da?«, flüsterte ich. Stille. Doch als ich näher lauschte, hörte ich etwas anderes. Ein leises Flüstern. »David!« Mein Herz raste. Ich griff zu einem Werkzeugkasten, den ich in der Küche stehen hatte, nahm einen Hammer und schlug damit gegen die Wand. Der Putz bröckelte ab. Dahinter kam altes Holz zum Vorschein. Ich hämmerte weiter, bis ich schließlich ein Loch in der Wand hatte. Und dann sah ich es. Eine Hand. Eine menschliche Hand, die aus der Wand ragte. Die Haut war fahl und pergamentartig, als wäre sie seit Jahrzehnten dort eingeschlossen. Ich stolperte rückwärts, mein Atem ging keuchend. Doch das Flüstern wurde lauter. »David, komm zu uns!« Ich versuchte, das Haus zu verlassen, aber die Türen ließen sich nicht öffnen. Die Fenster waren wie zugemauert. Ich war gefangen. Das Klopfen hörte nicht auf. Es kam jetzt aus allen Wänden, aus der Decke, vom Boden. Ich wusste, dass ich nicht allein war. Schließlich tauchte sie wieder auf. Die Frau im schwarzen Kleid. Sie stand mitten im Wohnzimmer, still wie eine Statue. »Was willst du von mir?«, schrie ich. Sie hob den Kopf. Und zum ersten Mal sah ich ihre Augen. Es waren meine eigenen. »Du bist der Nächste«, sagte sie. Ihre Stimme war leise, aber unüberhörbar. Das Haus braucht immer einen neuen Bewohner. Du bist nicht der Erste. Und du wirst nicht der Letzte sein. Ich wich zurück, doch sie kam näher. Ihre Schritte hallten auf dem Holzfußboden.
Geh nicht,
flüsterte sie. Bleib bei uns. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, wie die Wände des Hauses begannen, sich zu bewegen. Sie schienen mich einzuschließen, einzuwickeln. Und dann war da nur noch Dunkelheit. Heute steht das Haus immer noch am Rand des Waldes. Es sieht verlassen aus, doch manche Dorfbewohner berichten, dass sie in manchen Nächten ein Klopfen hören. 3 Schläge, immer 3. Und wenn man durch die Fenster schaut, sieht man manchmal einen Mann. Einen Mann, der aussieht, als wäre er Teil der Wände.